Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Derzeit ist in Köln eine Ausstellung zu sehen, die eine Revolution in der Kunst nachzeichnet, nämlich den Beginn des Impressionismus. Im April 1874 stellten Maler wie Claude Monet, Auguste Renoir oder Berthe Morisot auf einer damals als spektakulär modern empfundenen Schau in Paris aus. Revolution in der Kunst. Barbara Schäfer vom Kölner Wallraf-Richartz-Museum hat das Buch dazu herausgegeben. Frau Schäfer, ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
15. April 1874, die erste Ausstellung der Impressionisten. Warum hat ausgerechnet diese Ausstellung so viel Wirbel gemacht in der Kunstwelt, so eingeschlagen?
Ja, wenn man sich in die damalige Zeit zurückversetzt, dann wird der Grund dafür, denke ich, sehr greifbar. Denn damals hat Kaiser Napoleon III., damit die Macht und die Bedeutung des Zweiten Kaiserreichs glorreich repräsentiert wurde, einen Kulturbetrieb von wirklich internationalem Rang gefördert. Und die Regie führten dabei die offiziellen Salonausstellungen, die als jährliche Präsentationen aktueller Kunst tatsächlich das kulturelle Großereignis in Paris waren. Wobei eine Jury über Zulassung oder Ablehnung der eingereichten Werke entschied. Und interessanterweise waren in diesen Salons auch viele der späteren Impressionisten mehr oder weniger regelmäßig vertreten. Also wir sprechen da von Künstlerinnen und Künstlern wie Monet, Degas, Morisot, Pizarro oder Renoir. Aber gerade sie mit ihren künstlerischen Neuerungen sind genauso regelmäßig auch von der Teilnahme ausgeschlossen worden. Weshalb sie dann ja nach einer alternativen Ausstellungsmöglichkeit gesucht und 1874 ihre berühmte erste eigene Ausstellung organisiert haben.
In dem Buch heißt es, Sie schreiben darin, der Pariser Salon kann als Mittel politischer Propaganda ebenso angesehen werden wie als Unterhaltungs- und Bildungsstätte. Was meinen Sie konkret damit?
Also man muss sich vor Augen führen, dass die französischen Regime des 19. Jahrhunderts ganz klar unter dem Zwang der politischen Legitimation standen. Denn seit die Macht eines Herrschers nicht mehr vom göttlichen Willen abgeleitet wurde, war sie ja anfechtbar geworden. Und vor diesem machtpolitischen Hintergrund kann der damalige Salon als ein wirklich wichtiges und vor allem massenwirksames Propagandainstrument angesehen werden. Er war ein großer Besuchermagnet, bis zu 1 Million Menschen jährlich. Und daher haben die verschiedenen Regierungen den Salon immer für ihre Ziele genutzt, indem sie dieses große Publikum zu beeinflussen suchten.
Kunst war ja in der Historie eigentlich nie unpolitisch. Im Feudalismus, da verherrlichte sie den Fürsten, der ja meist der Auftraggeber war. Aber der Pariser Salon war nach der Französischen Revolution ja nicht mehr direkt dem Monarchen unterstellt, sondern dem Staat. Daher durfte eigentlich ja jedermann teilnehmen, auch Kunsthandwerker, die so Hobbykünstler könnte man sagen. Das war ja auch eine Revolution, dass alle teilnehmen durften letztlich, oder?
Ja, das war tatsächlich revolutionär und wurde auch als Zeichen von Gleichberechtigung wahrgenommen. Aber auch nur, bis eine Kontrollinstanz eingesetzt wurde, und zwar schon 1798. Und dies war dann die sogenannte Salonjury, die hinsichtlich der Qualität der eingereichten Werke wieder ein bestimmtes Niveau sicherstellen sollte und die fortan über Zulassung und Ablehnung entschieden hat.
Vorher haben Sie es schon angesprochen, es gab auch den sogenannten Salon des Refusés, wo die ausstellen konnten, die bei der offiziellen Auswahl nicht berücksichtigt wurden. Unter anderem, ja, Edouard Manet war einer. Wie wichtig war dieser Gegensalon denn, diese, ja, man würde heute sagen, Off-Bewegung?
Ja, letztlich war dieser refusierten Salon vor allem so wichtig, weil er den Anfang vom Ende des staatlich gelenkten Salons bedeutet hat, kann man sagen. Denn er hat der Künstlerschaft bewiesen, dass auch alternative Kunstauffassungen in einer öffentlichen Ausstellung gezeigt werden konnten. Und daher hat sich dann allmählich die Idee verfestigt, dass dieses Modell Salon des Refusés durch eine Schau ersetzt werden müsste, die durch die progressiven Künstlerinnen und Künstler selbst verwaltet würde. Und tatsächlich war ja dann die erste Ausstellung der Impressionisten 1874 eine solche eigenständig inszenierte Schau, die nicht mehr von offizieller Seite, sondern von der Künstlerschaft autonom ausgerichtet worden ist.
Also das war die Geburtsstunde des Impressionismus, aber auch der letztlich ja modernen Malerei.
Ja.
Der Salon war ja insgesamt stark institutionalisiert und kodifiziert, hatte viele, viele Regeln. Es gab auch ein Preiskarussell mit vielen Ehrungen und Medaillen und so weiter. Ist das auch ein Vorbild gewesen für die heutigen Kunstbiennalen zum Beispiel? Überhaupt der Trubel um Preise und Auszeichnungen, das ist ja nicht nur in der Kunst so, sondern auch etwa in der Literatur, gerade in Frankreich etwas später dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Ja, und damit sind wir wieder beim Salon als Propagandamittel, denn diese Ehrenauszeichnungen wie Medaillen oder die Aufnahmen in die Ehrenlegion hat der französische Staat bevorzugt den Malern und Bildhauern verliehen, die propagandistische und staatstragende Bilder und Skulpturen geschaffen haben. Und insbesondere, wenn sie staatliche Auszeichnungen vorzuweisen hatten, konnten solche Salonkünstler ihre Werke dann auch zu hohen Preisen handeln. Und letzteres dürfte sich auch auf die heutige Zeit und ihre Preise und Auszeichnungen übertragen lassen.
Das heißt, dieses Modell von damals, Ende des 19. Jahrhunderts, das hat sich bis heute praktisch durchgesetzt und auch so etwas wie den Weg für den Kunstmarkt oder auch unser gegenwärtiges Kunstkarussell weltweit gebracht.
Ja. Durchaus, ja.
Nun war 1874 der Endpunkt der Betrachtung in diesem Band zur Revolution in der Kunst, war ja ein Jahr, in dem sich Paris insgesamt etwas neu orientieren musste nach dem deutschen Sieg im Deutsch-Französischen Krieg 71 und danach den Wirren der Kommune, als monatelang die Anarchie in der Stadt regierte in gewisser Weise. Und auch zuvor war die Epoche, die der Band beschreibt, von einer umfassenden Veränderung der Stadt Paris gekennzeichnet. Stadtumbau durch Osmanen, imperiale Ausrichtung durch Napoleon III. Die französische Hauptstadt wird eine Weltmetropole, letztlich die Weltmetropole. Wie spiegelt sich das denn in der Entwicklung der Kunst, der Malerei, die Sie hier beschreiben in diesem Buch?
Ja, führen wir uns das damalige Zeitgeschehen vor Augen, dann wird klar, was die Maler damals umtrieb und welche neuen Motive sie nach dieser radikalen Umgestaltung von Paris täglich vor Augen hatten. Das waren neue breite Boulevards oder Prachtbauten für Handel und Kultur. Das waren die neue Ausstattung mit Gaslicht, die sich auf das gesellschaftliche Leben auswirkte. Und nicht zuletzt hat auch das expandierende Kolonialreich Frankreich Spuren hinterlassen, das Neues in die Hauptstadt brachte. Und das heißt, dass Maler, aber auch Fotografen damals zum einen vor der Herausforderung gestanden haben, architektonisch städtebauliche Veränderungen ins Bild zu setzen. Wenn die Impressionisten Bahnhöfe, Seinebrücken oder die neuen Formen der Freizeitgestaltung im Bild festgehalten haben, was ja ihre Erfahrungen mit dem modernen Leben spiegelte, dann wurden ihre Bilder kritisch beäugt und die Motive als banal und bildunwürdig kritisiert.
Das heißt, die Revolution musste beginnen, hat ein wenig gedauert, bis sie sich durchgesetzt hat. Aber heute sehen wir das natürlich als einen ganz entscheidenden Wendepunkt in der Kultur- und Kunstgeschichte.
Durchaus, ja.
Barbara Schäfer, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Der Band Paris 1863 bis 1874, Revolution in der Kunst, ist im Wienand Verlag erschienen. 288 Seiten kosten 38 Euro und die dazugehörige Ausstellung läuft noch bis 28. Juli im Wallraf-Richerts-Museum Köln.